Ich werde weiter mit dem Thema fortfahren, was den Bund betrifft, den Gott geschlossen, die Verheißungen, die er gegeben und überhaupt sein Vorhaben mit seinem Volke. Im Psalm 144 fielen meine Augen nur vorhin, als Bruder Russ auch aus einem anderen Psalm las, auf Vers 9, hier heißt es: Gott, ein neues Lied will ich dir singen, auf zehnseitiger Harfe dir spielen, dir, der den Königen Sieg verleiht, der David, seinen Knecht, entrissen dem mörderischen Schwert. Es gibt zwei Schwerter. Das eine, so haben wir es hier gelesen, ist ein mörderisches Schwert. Und das mörderische Schwert ist in den Händen derer, die so geistlich nach der Linie Kains kommen, die nicht ertragen können, dass Gott segnet. Und David gedachte des Schwertes, das Saul ihm zugedacht hatte. Aber David hatte das Wort, das Schwert des Geistes. Und er sagte, als er Saul am Mantelzipfel hielt: Ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Da haben wir den großen Unterschied. Und ich behandle es kurz im Rundbrief. Und wir werden uns auch weiterhin damit befassen. Gesalbt waren beide, aber sie waren grundverschieden in ihrem Wesen. Saul hatte keine Verheißung. Er hatte kein Wort Gottes, auf das er sich gründen oder stützen konnte. Er hatte wohl die Salbung. Und die Salbung hatte sein Wesen nicht verändert. Der göttliche Same des Wortes muss in uns hineingelegt worden sein. Und dann bringt ihn der geistliche Regen hervor. Heute habe ich mir ein paar Gedanken notiert, dass das scheint jetzt zu kommen, weil das Alter da ist und man nicht einmal die kostbarsten Gedanken, die im Zusammenhang mit dem stehen, was gebracht werden soll, dann wieder geben oder bringen kann. Ich möchte jetzt mit Jesaja 51 beginnen und euch zeigen, was Gott getan hat, wie er es getan hat und zu welch einem Zweck er es getan hat. In Jesaja 51 lese ich Vers 22. So hat der Herr gesprochen, der Höchste und dein Gott, der seines Volkes Sache führt. Siehe, ich nehme dir den Taumelbecher, den Kelch meines Grimmes, aus der Hand. Du sollst nicht länger aus ihm trinken, sondern ich gebe ihn deinen Peinigern in die Hand, die dir höhnisch zugerufen haben: Bücke dich, dass wir über dich hinschreiten. Da musstest du deinen Rücken dem Erdboden gleich machen, und wie zu einer Straße für die darüber Hinschreitenden werden. Wir wissen, dass diese schon die Einleitung auf unseren Herrn ist, der ja in Kapitel 53 in ganz besonderer Weise beschrieben wird. Aber vertut euch nicht, unser Herr sagte: Was sie dem Hausherrn getan haben, das werden sie auch den Seinen tun. Sein Weg und unsere Wege haben vieles gemeinsam. Vieles gemeinsam. Hier heißt es, so hat der Herr gesprochen, der Höchste und dein Gott, der seines Volkes Sache führt. Nicht wir führen seine Sache, er führt die Sache seines Volkes. Wir dürfen sein Volk aus Gnaden sein, die Herde seiner Hand, Schafe, die er weidet. Und auch wir dürfen glauben, dass er die Sache seines Volkes bis ans Ende führen wird. Und noch mehr. Wir dürfen glauben, dass er sie herrlich hinausführen wird. Und noch mehr. Wir dürfen glauben, dass er sie siegreich hinausführen wird. Die Sache mit seinem Volke ist nicht deine und meine Sache, nicht die Sache der Propheten und Apostel, sondern es ist seine Sache. Und er wird sie herrlich hinausführen, wie hier gesagt ist, der Höchste, über ihm ist keiner. Vor ihm war niemand und nach ihm wird keiner sein. Wir haben es im Einleitungswort gehört. Ich bin der Herr und sonst keiner. Wer war vor mir? Wenn ihr es wisst, sagt es an. Niemand weiß es, niemand kann es ansagen, denn er ist der Einzige, den es gibt. Und ihm vertrauen wir uns völlig und ganz an. So spricht der Herr. Der Höchste, dein Gott, der seines Volkes Sache führt. Siehe, ich nehme dir den Taumelbecher, den Kelch meines Grimmes aus der Hand. Du sollst nicht länger aus ihm trinken, sondern ich gebe ihn deinen Peinigern in die Hand, die dir höhnisch zugerufen haben. Dann in Kapitel 52 heißt es, werde wach, kleide dich in deine Kraft. Zion, lege deine Prachtgewänder an, Jerusalem, du heilige Stadt, denn hinfort wird kein Unbeschnittener und kein Unreiner in dich eintreten. Schüttle den Staub von dir ab. Stehe auf, du Gefangenschar, Jerusalem. Entledige dich deiner Handfesseln oder Halsfesseln. Du Gefangenschar, Tochter Zion. Ihr könnt ja weiterlesen. Ich werde Vers 7 lesen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die Glück verkünden, der Gutes als frohe Botschaft verkündet und Heil zu melden hat, der zu Zion sagt, dein Gott hat sein Königtum angetreten. Auch da könnten wir weiterlesen. Aber jetzt kommen wir zu dem letzten Teil von Kapitel 52. Das ist schon die direkte Einleitung auf unseren Herrn und Erlöser. Hier wird abschließend gesagt, wisset wohl, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird emporsteigen und erhöht werden und hoch erhaben dastehen. Dieses wird angekündigt, ehe dann die völlige Entäußerung und Erniedrigung, die Schmach, der Hohn, das alles, was er zu erdulden hatte, ehe das beschrieben wird, ist schon vorausgesagt worden, dass er erhöht werden wird, dass er erhaben dastehen wird, dass er Erfolg haben wird. Das alles wurde angekündigt, ehe dann Kapitel 53 geschrieben worden ist. Ein Mann der Schmerzen. Ihr kennt ja Kapitel 53, ist ja keinem unbekannt geblieben. Er tat seinen Mund nicht auf, sondern ist wie ein Lamm zur Schlachtung geführt worden und so weiter und so weiter. Dann heißt es, wegen der Verschuldung meines Volkes hat die Strafe ihn getroffen. Auch hier könnten wir weiterlesen. Ich werde jetzt Vers 10 lesen. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange leben und der Wille des Herrn durch ihn gedeihen. Das Volk Israel hat auf den Herrn gewartet, der als König in Herrlichkeit kommen und das Reich aufrichten würde. Selbst die Jünger haben ihren Meister gefragt, richtest du zu dieser Zeit das Königtum Israel auf? Er wird emporsteigen. Er wird erhöht werden. Er wird hoch erhaben dastehen. Das alles folgte der tiefsten Erniedrigung, die je ein Mensch auf Erden erlebt hat. Nach all diesem ist er hoch erhaben, über alle Himmel hinaufgestiegen und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. So spricht der Herr, der Höchste und dein Gott, der seines Volkes Sache führt. Wie viele haben sich damals vorgestellt, wie der Herr die Sache seines Volkes führen sollte. Selbst ein Petrus, der dem Herrn sehr nahe stand, sagte ihm, als er davon sprach, nach Jerusalem zu gehen und zu leiden und zu sterben, das widerfahre dir nicht. Sie erkannten den Weg des Herrn nicht. Es geht durch die Tiefen, ehe es zu den Höhen hinaufgehen kann. Dann heißt es hier im gleichen Kapitel in Vers 11, infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Darum will ich ihm die vielen zuteilen, und mit Starken soll er Beute teilen zum Lohne dafür, dass er sein Leben in den Tod hingegeben hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, während er doch die Sünden der vielen getragen hat und für die Übeltäter fürbittend eingetreten ist. Ihr Lieben, ich wage zu sagen, dass Gott den Seinen, wie er damals durch Paulus sagen ließ, das Amt der Versöhnung übertragen hat. Und wir haben es, wenn wir davon sprechen, dass Gott einen Bund mit uns geschlossen hat, nicht nur mit Worten zu tun, sondern mit einer göttlichen Heilstat. Die Worte waren da und dann kam die Tat. Und bei Gott ist es eine wunderbare Sache. Da stimmen Worte und Taten immer überein. Bei uns ist das nicht der Fall, aber bei Gott ist es immer so. Worte und Taten stimmen bei Gott immer, immer überein. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir wissen, was er Abraham verheißen, das hat er ihm eingelöst. Jede Verheißung, die Gott gegeben hat, ist wahr geworden. Und wir leben in der Zeit der Zurückerstattung all der Dinge, die Gott der Gemeinde am Anfang gegeben hat. Ich habe mir hier einen Gedanken, der rein irdisch sein mag, der aber Göttliches doch zum Ausdruck bringen soll, aufgeschrieben. Wir werden es vielleicht im Moment etwas eigenartig empfinden, aber denken wir doch getrost darüber nach. Die Apostel waren wirklich nicht Menschen, die eine Konkursmasse zu verteilen hatten. Sie waren Männer Gottes, die in das Reich Gottes hineingestellt worden sind. Männer, die als Verwalter der Geheimnisse Gottes in das Reich Gottes hineingestellt worden sind. Wenn wir in die heutige Christenheit, und wir schließen uns getrost damit ein, dann gleicht doch alles einer Situation, dass viele Konkurs gemacht haben, und wir leben ja in einer Zeit rein irdisch, wo viele Betriebe aufgeben müssen. Die Gemeinden machen weiter, als hätte sich gar nichts verändert. Wir sind wenigstens ehrlich genug und sagen, dass Gott Recht behält. Wenn er wiedererstatten wollte, muss ja was verloren gegangen sein. Und wir glauben, dass die prophetische Botschaft, die der Herr uns gegeben hat, hat den Weitblick, den Gott seinem Volke schenken wollte, vermittelt. Und dass die Posaune des Evangeliums wirklich neu ertönt. Und wenn ich's noch sagen darf, die Posaune, die zum Halljahr ertönte, ist am Versöhnungstag ertönt. Nicht an einem anderen Tage, sondern am Versöhnungstag. Und es ist der Wille Gottes, dass wir ein für alle Mal Golgatha und das, was für uns geschah, begreifen. Wenn das Halljahr ausgerufen wurde und die Menschen begriffen hatten, dass ihre Verschuldung und alles, was da war, erlassen worden war, dann zogen sie ihre Straße fröhlich. Sie kamen nicht nach einem Monat und haben neu begonnen, als habe sich nichts getan. Und auch nicht nach einem Jahr. Begreift ihr, wohin wir wollen? Ein Halbjahr. Wisst ihr, dass unser Herr seinen Predigtdienst eigentlich damit begonnen hat, indem er den Propheten Jesaja genommen, aufgeschlagen und gelesen und das angenehme Jahr des Herrn als erstes unter das Volk gestellt und ihnen sagen wollte, auf Golgatha kommt der Erlass, die Vergebung, die Freikaufung, Auf Golgatha geschieht's. Er hat vorgelesen von dem angenehmen Jahr des Herrn. Ich frage euch heute Abend, ob einer von all denen, die verschuldet waren, ob einer von denen, der in Not geraten war, nach dem Halbjahr noch wieder zurückkam und gesagt, ja, Moment mal, das sind noch Dinge zu begleichen. Es war beglichen. Es war abgerechnet. Ein für alle Mal. Und ich habe überlegt, es war ja schön, dass das Halbjahr nicht alle 10 Jahre, sondern sozusagen für jeden Menschen doch nur einmal kam während seiner gesamten Lebenszeit, ehe er das andere 50. Jahr erleben könnte. Das wäre ja reichlich spät. Für jeden kam das Halbjahr zu seiner Zeit. Für jeden kam der Freispruch, die Loslösung. Jeder war von seiner Schuld entbunden. Und jeder wartete darauf, dass diese Posaune am Versöhnungstage erschallen würde. Wir haben es an uns selber beobachtet, dass wir Jahr für Jahr mit derselben Sache zu Gott kommen. Als ob Golgatha noch gar nicht geschehen wäre. Als ob Jesaja 61 noch gar nicht in Kraft wäre. Wir kommen immer wieder und tun so, als sei noch gar nichts geschehen. Brüder, ehe Gott mit uns weitergehen kann, müssen wir die göttliche Sprache verstehen und einmal wissen, was Gott nun tatsächlich gemacht hat. Sonst werden wir stets in unserem Gewissen geplagt und wir können uns nicht aufrichten, geschweige können wir vorwärts gehen. Gott will uns in diesen Tagen durch seine Bundesschließung etwas ganz Großes vor Augen führen. In den nächsten Kapiteln, Kapitel 54, 55 und 56, steht jedes Mal das Wort Bund geschrieben. Nach dem 53. Kapitel, nach dem Kapitel, das unseren Herrn und Erlöser auf seinem Wege über Gethsemane nach Golgatha zeigt, in seinem Leiden, in seinen Schmerzen, in seinem Tode, danach ist vom Bunde die Rede. Und ihr könntet, wenn ihr Kapitel 54, Vers 1 liest, dazu Galater 4, 27 aufschlagen und würdet sehen, dass Paulus dieses Wort genommen hat. Und wenn ihr den 28. Vers liest, in Galater 4, dann steht, ihr seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Ihr Lieben, lasst es mich euch sagen, es war ein Trick des Feindes, der dem Volke Gottes das Alte Testament genommen hat und somit das Fundament genommen hat, auf dem das Neue aufgebaut wurde. Ihr mögt das nicht so ganz verstehen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es noch einige sind, die es nicht begreifen. Aber wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, die zu Berea waren edler und sie forschten täglich in den Schriften, ob es sich also verhielt, dann frage ich euch, haben sie in Matthäus, haben sie in der Apostelgeschichte, haben sie in den Römerbriefen, haben sie in den Korintherbriefen, wo haben sie gelesen? Das Neue Testament war zu der Zeit noch lange nicht geschrieben. Wir müssen zurückkommen zum Worte Gottes. Und wenn der Herr gesagt hat, es steht geschrieben, dann hat er sich jedes Mal auf das, was schon geschrieben war, bezogen. Heute wissen wir genau, dass Altes und Neues Testament zusammengehört. In dem einen sind die Weissagungen und die Verheißungen, in dem anderen die Erfüllung. Aber es gehört einfach zusammen. Und man kann das eine vom anderen nicht trennen. Hier in Kapitel 54 heißt es von Vers 2: Erweitere den Raum deines Zeltes und man spanne die Decken deiner Wohnräume weit auseinander, ohne zu sparen. In dieser Zeit müssen wir alles sparen. Und das ist nun mal so. Aber hier wird uns gesagt, ohne zu sparen. Mache deine Zeltseile lang und schlage deine Zeltpflöcke fest ein. Denn nach rechts und nach links wirst du dich ausbreiten und deine Nachkommenschaft wird ganze Völker beerben und die verödeten Städte neu bevölkern. Nach Kapitel 53 steht sofort: Juble, du Kinderlose, die du nicht Mutter geworden bist. Brich in Jubel aus und jauchze, die du keine Geburtsschmerzen hattest, und so weiter. Dann hat uns ja Paulus, wie vorher schon erwähnt, gezeigt, dass die Gemeinde aus den Nationen zahlreicher ist als die aus dem Volke Israel. Gott hat ja alles, den gesamten Heilsratschluss, der steht schon im Alten Testament geschrieben und ist im Neuen verkündigt worden als eine frohe und freimachende Heilsbotschaft durch das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Hier in Vers 7 steht: Nur einen kurzen Augenblick lang habe ich dich verlassen, aber mit herzlichem Erbarmen will ich dich wieder heimholen. In überwallendem Zorn habe ich mein Angesicht einen Augenblick lang vor dir verhüllt, aber mit unendlicher Huld will ich mich deiner nun wieder erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Jetzt kommt ein Ausspruch. Denn hierbei will ich's halten, wie einst bei der Flut Noahs. Wie ich geschworen habe, dass die Flut Noahs nie wieder die Erde überschwemmen sollte, ebenso habe ich jetzt geschworen, dass ich nicht länger Zorn gegen dich hegen und dich nicht wieder schelten will. Denn mögen auch die Berge weichen und die Hügel wanken, so soll doch meine Gnade nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Was steht hier geschrieben? Ein Friedensbund. Gott will nicht mehr schelten. Merkt euch doch dieses Kapitel 53. Gott kann nicht mehr zürnen. Der Zorn, der dich und mich getroffen hat, ist auf ihn gelegt worden. Die gesamte Strafe lag auf ihm,
damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist doch der Bund, den Gott gemacht hat. Versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Gott hat ja hier und da einen Bund gemacht mit Noah und seinen Söhnen, einen Bund, dass er die Erde nicht noch einmal durch eine Sintflut verderben wollte. Gott hat es gehalten. Und hier sagte, so soll es auch jetzt sein. So wie Gott jedes Wort seines Bundes Einzelnen und dem gesamten Volke gehalten hat, so hält Gott seit Golgatha alle Verheißungen ein, die in diesem neuen Bund hineingehören. Aber wir müssen es im Glauben aufnehmen und ein für alle Mal erkennen, dass es ein vollbrachtes Erlösungswerk ist. Nehmen wir an, ihr habt eine Schuld und könnt sie nicht begleichen. Und irgendjemand begleicht die Schuld für euch. Wie oft wollt ihr dann die Schuld noch begleichen? Doch überhaupt nicht mehr. Es wäre ein Mangel an geistigem Verständnis, wenn man nicht begreifen würde, dass eine beglichene Schuld nicht mehr beglichen werden braucht und kann. Sicher, der Teufel besitzt die Frechheit und stellt mancherlei Forderungen, aber ihr könnt getrost sagen, die sind alle beglichen. Die sind alle beglichen. Es gibt absolut keine Schuld mehr. Unser aller Schuld war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Der Bund von Golgatha durch das teure und heilige Blut schließt die bluterkaufte Schar voll und ganz ein. Und Gott lässt uns wissen, ich habe alles beglichen, alles bezahlt, alles gut gemacht und habe den Bund des Friedens aufgerichtet. Die Feindschaft ist genommen. Der Bund des Friedens ist aufgerichtet worden. Ich komme immer wieder auf Kapitel 53 zurück. Das Leiden und Sterben unseres Herrn. Es war ja nicht nur ein Bund als Vertrag mit Worten, sondern es war ein Bund, von dem unser Herr ja gesagt hat, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Er hat diesen neuen Bund mit dem neutestamentlichen Bundesvolk gemacht am Kreuz auf Golgatha. Und ich sage euch, es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns dessen bewusst werden, was Gott wirklich getan hat. Dass wir eine innere Zustimmung in unserem Herzen unter der Verkündigung des Wortes Gottes empfinden. Dass wir ja sagen, Herr, so ist es. Du hast den Bund gemacht. Du hast die Schuld beglichen. Du hast gesühnt. Du hast vergeben. Wir dürfen frei ausgehen. Und erst dann werden wir richtig dankbar. Wenn jemand sehr verschuldet ist und es springt ein anderer für ihn ein, der kann es schätzen. Alle anderen wissen nicht, wovon man dann spricht. Wir alle waren verschuldet. Einer hatte keine Schuld, aber er hat unser aller Schuld auf sich genommen, hat das Konto eines jeden Einzelnen voll und ganz beglichen. Nichts ist mehr übrig geblieben, ausgelöscht, vergeben, vergessen für immer. Mögen Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Nicht dein Richter, dein Erbarmer. Als Richter wird er über diejenigen befinden, die den Bund des Friedens und das Blut des Bundes, mit dem sie geheiligt worden waren, nicht angenommen haben. Dazu kann ich euch gleich das Wort aus dem Hebräerbrief lesen. Es ist eine sehr ernste Sache und zugleich etwas ganz Wunderbares. Hier im Hebräerbrief steht ja von dem vorsätzlichen Sündigen und die Menschen machen sich Gedanken darüber, was das wohl sein mag. Ich werde es euch vorlesen, was es ist, denn es steht ja wohl im gleichen Vers geschrieben oder zumindest in den zwei Versen. Denn wenn wir vorsätzlich, Hebräer 10 von Vers 26. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erlangt haben, so bleibt uns fortan kein Opfer für die Sünden mehr übrig, sondern nur ein angstvolles Warten auf das Gericht und die Gier des Feuers. Und jetzt merkt, was da geschrieben steht. Die Gier des Feuers. Dass die Widerspenstigen verzehren wird. Was ist die Sünde, um die es geht? Wo ist die Vorsätzlichkeit in der Sünde? Sie liegt in der inneren Auflehnung gegen Gott und Gottes Wort. Es sind die Widerspenstigen und ihr könnt euch an die Predigt Bruder Brenhams erinnern, Seed of Discrepancy. Das kann man nur als Saat der Widerspenstigkeit übersetzen. Es sind diejenigen, die erleuchtet waren, die die Wahrheit erkannt haben und dann sich innerlich auflehnen, widerspenstig sind und für sie wartet dann das Feuer. Und ihr werdet merken, es sind Menschen, die gerettet und geheiligt waren. Ich lese Vers 29. Eine wie viel härtere Strafe, denkt doch, wird dem zuerkannt werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für wertlos geachtet und mit dem Geist der Gnade Spott getrieben hat. Was ist Gnade? Was ist Begnadigung? Was ist Geist der Gnade mit den Menschen, die durch das Blut des Bundes geheiligt waren, erlöst, gerettet, gereinigt, geheiligt waren und trotzdem widerspenstig wurden? Und für sie wartet nicht die Herrlichkeit. Für sie wartet das Feuer. Ihr Lieben, wir wissen alle, dass Gott diese Dinge tut. Er rettet, er reinigt, er heiligt. Es ist ja ein vollbrachtes Werk. Aber diejenigen, die dieses vollbrachte Werk im Glauben persönlich auf- und annehmen, sie haben sich Gott zu unterordnen und im Gehorsam an sein Wort sich seinem Willen zu fügen und zu beugen. Eine Erlösung allein wird ihr das Ziel nicht sichern, es sei denn, wir werden gehorsame Gotteskinder, die vom Geist der Gnade ergriffen und begreifen, was Begnadigung bedeutet und jeden inneren Widerstand tatsächlich bereit sind aufzugeben. Ihr wisst ja, wie es oft kommt. Es sind Überlieferungen. Und ich weiß nicht, ob die Predigt richtig verstanden wurde, vielleicht nicht von allen, als wir hier über den babylonischen Mantel gesprochen haben, der sich damals im Stamme Juda bei Achan gefunden hat. Man denkt manchmal an die großen Dinge, die irgendwo sind. So ist das nicht. Das war jemand aus dem Stamme Juda, nicht aus den anderen 11 Stämmen, gerade aus dem Stamme Juda, aus dem Stamm, mit dem Gott etwas ganz Besonderes vorhatte, aus dem Christus, als der Löwe aus dem Stamme Juda hervorgehen sollte. Aber darauf können wir jetzt nicht kommen. Wir kommen sicherlich noch später darauf, irgendwann in den Rundbriefen. Aber es ist auch sehr wichtig, dass wir einmal begreifen, jetzt ist ein prophetisches Zeitalter. Wir können die alten Lehren, die überliefert worden sind, nicht einfach immer wieder mitbringen. Wir müssen sie einmal hinaustun. Wirklich hinaustun. Und das ein für allemal. Ich habe sie hier ja gesagt, in der großen Pfingstgemeinde hat man das apostolische Glaubensbekenntnis aufgesagt und ich war erschüttert. Die Apostel wissen überhaupt nichts von dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis. Aber nicht nur das. Das sind große Dinge, die fühlt schon jemand von Weitem. Nein, es sind viele kleine Sachen, die mit hinübergenommen werden und wir hängen daran fest. Und wisst ihr, was dann geschieht? Dann halten die Dinge uns im Griff und wir lehnen uns gegen das, was Gott gegeben hat, auf. Nehmen einen inneren Widerstand ein und schon ist es um uns geschehen. Lasst uns begreifen, und das ein für allemal, dass Gott ein Wort gesandt hat zur Korrektur, zur Wiederherstellung aller Dinge, wie Gott sie sieht. Und da ist es notwendig, alles, was nicht damit übereinstimmt, doch endlich einmal über Bord zu werfen. Was nützt es dir und mir? Wir sprechen ein ganz offenes Wort vor dem Herrn. Wenn wir aus Babylon ausgegangen sind und haben jede Menge babylonisches Zeug mit genommen. Was nützt uns das Herauskommen und Herausgehen von Denominationen und Organisationen, wenn wir ihre Art, ihre Überlieferungen, ihre Lehren noch so schön in der Tasche mitgenommen haben und es wird ja alles unter dem großen Mantel Babylons, der ist nicht klein, der geht über die ganze Erde. Der babylonische Mantel, der reicht sehr, sehr weit. Und darunter kann sich alles verbergen. Hier ist von Menschen die Rede, die durch das Blut des Bundes geheiligt worden waren, die dann aber, als es wirklich darauf ankam, mit dem Geist der Gnade Spott getrieben haben. Menschen, die innerlich widerspenstig waren, dem gegenüber, was Gott geredet hat. Ihr Lieben, wir müssen begreifen, dass es nicht Bruder Brenhim war, sondern dass der Herr durch ihn geredet hat. Ungehorsam ist tatsächlich wie die Sünde der Zauberei. Und wir müssen unter den völligen Gehorsam kommen, um durch das Blut des Bundes in der göttlichen Heiligung, in der Heiligung, die vor Gott gilt, bestehen zu können. Und ich kann es euch schon jetzt sagen, wenn ich in einem der kommenden Rundbriefe über Heiligung sprechen werde oder schreiben werde, dann werden wir das Alte Testament als Grundlage geben. Und ob es glaubt oder nicht, der Herr hat mir wortwörtlich das Kapitel gegeben, mit dem ich anfangen soll. Und ich habe gesagt, wie soll das werden? Was werden Sie sagen? Sie wollen doch Paulus hören, Sie wollen Jakobus hören, Sie wollen Petrus, Sie wollen... Woher haben diese Männer das genommen, was sie hatten? Nur das bereits Vorhandene, das ihnen zur Verfügung Stehende. Und wir brauchen ja einen Maßstab. Wir können 24 Stunden über Heiligung sprechen und am Ende selber nicht wissen, und alle, die uns zugehört haben, wissen auch nicht, was biblische Heiligung wirklich ist. Wenn wir es aber aus dem Wort Gottes nehmen werden, dann wird jeder erkennen, das sind die Forderungen Gottes, die haben wir zu erfüllen, um ein abgesondertes, ein geweihtes und dem Herrn geheiligtes Volk zu sein. Gott hat einen Bund geschlossen, aber diejenigen, die in diesem Bunde mit einbegriffen sind, müssen den ganzen Weg mit Gott bis zu Ende gehen. In dem Moment, wo innerer Widerstand sich irgendwie bemerkbar macht, wird unser geistlicher Lauf gelähmt, die Schritte werden kürzer, wir beginnen zu überlegen und werden eigene Gedanken dem Worte Gottes vorziehen und nicht mehr bereit sein, den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Der Herr wird uns bis ans Ende führen. Aber nur diejenigen, die sich führen lassen, die sich von seinem Geiste leiten lassen. Manche suchen, wer weiß was in ihrem Leben. Lasst uns eine Überprüfung vornehmen, ob wir gehorsam sind dem, was Gott von uns fordert, ob wir glauben, was er in seinem Worte gesagt hat. Abschließend noch zu diesem Wort aus Jesaja 55. Hier heißt es in Vers 3, nur damit ihr wisst, man könnte ja alle Verse lesen, aber damit ihr wisst, worum es geht. Leiht mir euer Ohr und kommt her zu mir. Hört, auf dass eure Seele auflebt. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, will die dem David gegebenen, unverbrüchlichen Gnadenverheißungen erfüllen oder verwirklichen. Leiht mir euer Ohr. Das ist sehr notwendig. Und es ist besser, wir hören mit beiden Ohren wirklich richtig hin. Leiht mir euer Ohr und kommt her zu mir. Versammle mir mein Volk, nicht zu einem Menschen, nicht um eine Lehre, nicht um eine Gruppe, nicht um eine Erkenntnis. Versammle mir mein Volk. Der Herr stellt den Anspruch auf sein Volk. Er hat einen Anspruch darauf. Er hat uns erlöst. Wir gehören ihm und keinem anderen. Und deshalb kann er hier sagen, leiht mir euer Ohr und kommt her zu mir, hört, auf dass eure Seele auflebt. Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen. Gott hat es getan. Haben wir ihm das Ohr geliehen? Sind wir bereit, ihm das Ohr zu leihen bis ans Ende? Ganz am Ende wird eine Schar übrig geblieben sein, die absolut keinen inneren Widerstand hatte, sondern ob verstanden oder nicht, geglaubt hat, was Gott geredet hatte und damit besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Wer sind wir, dass wir uns anmaßen wollten, darüber zu urteilen? Ich traf einen Mann auch in Korea, der mit dem Dr. Koch sehr befreundet ist, und der hatte sich als ein Kritiker offen ausgegeben, dass er eine Aufgabe hat, alle Gemeinden zu kritisieren und an allen herauszustellen, was sie nicht richtig lehren. Und wir saßen beim Kaffee im Hotel Präsident und wir saßen mit drei Mann. Und ich habe nur eine Frage gestellt. Ich sage, Bruder, ich lese in der Bibel von 5 Diensten, aber darunter finde ich nicht den Dienst eines Kritikers. Wie ordnest du deine Aufgabe biblisch ein? Und dann hat er natürlich geredet. Ihr Lieben, man kann sehr viel von sich denken und von sich eingenommen sein, neidisch sein über andere, weil Gott sie gesegnet hat, und selber zerstörerisch einwirken wollen. Aber dieser arme Mann war sehr verzweifelt, weil er selber nichts aufzuweisen hatte. Noch ein Wort des Bundes. Jesaja 56. Ich hatte ja gesagt, in den drei folgenden Kapiteln steht das Wort Bund geschrieben. Hier ist es Vers 3. Vielmehr, so hat der Herr gesprochen. Den Verschnittenen, die meine Sabbate beobachten und das erwählen, woran ich wohlgefallen habe und meinem Bunde treu bleiben, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern einen Platz geben und einen Namen verleihen, der besser ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen verleihen, und der nicht mehr ausgetilgt werden soll. Wir werden als Überwinder ja auch einen neuen Namen bekommen. Das wisst ihr alle. Die Überwinder werden einen neuen Namen bekommen. Und keiner kennt ihn außer dem, der ihn bekommen wird. Und wir werden sowieso dann einander kennen. Wisst ihr, dass das steht? Wie viele wissen es? Dass es in der Offenbarung steht, dass wir alle einen neuen Namen bekommen werden. Wisst ihr es alle? Im Ernst, nicht? Ja, meine Zeit. Hört mal, ihr Lieben, das darf so nicht sein. Hier geht's so um wunderbare Sachen. Jetzt ist es natürlich so, dass ein neuer Name, vielleicht ist es schon hier in Offenbarung 2, Vers 17. Ich will mal sehen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Auch will ich ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name geschrieben steht, den außer dem Empfänger niemand kennt. Außer dem Empfänger niemand kennt. Aber dann wird es schon bekannt werden. Macht euch alle gar keine Sorgen. Wenn wir nur dort sein werden, das genügt dann schon. Hier wird wieder von denen gesprochen, die den Bund mit Gott geschlossen, mit denen er ihn geschlossen hat. Und es heißt, ich will ihnen einen besonderen Platz und einen Namen geben. Und jetzt wird betont, die das erwählen, woran ich wohlgefallen habe und meinem Bunde treu bleiben. Wir werden morgen damit fortfahren, so Gott uns hilft, und werden sehen, dass Gott der Gott des Bundes ist, im Alten und im Neuen Testament, und dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, und dass es außer ihm keinen gibt. Er hat den Bund auf Golgatha geschlossen. Vergesst es nicht. Jedes Mal, wenn ein Opfer dargebracht wurde, ist Gott versöhnt gewesen und hat wohlgefällig auf diejenigen herabgesehen, die das Opfer dargebracht haben. Denkt an Abel, der das erste Opfer darbrachte. Gott sah mit Wohlgefallen darauf und nahm es an. Hier wird uns gesagt, von dem Bunde und von denen, die das erwählen, was Gott wohlgefällig ist. Wir mögen nicht zu den Beschnittenen gehören, zu dem leiblichen Israel, sondern zu den Verschnittenen. Aber bei Gott sind wir kostbar. Und er hat uns aus Gnaden angenommen, einen ewigen Bund mit uns geschlossen. Aller Schaden ist gut gemacht, alle Schuld ist beglichen, jede Sünde vergeben. Wir dürfen frei ausgehen. Wer kann es fassen? Alle diejenigen, die es im Glauben aufnehmen. Amen.